Es gibt ja super oft diese Diskrepanz zwischen die Teams wollen eigentlich remote arbeiten, die Führungskräfte sagen, alle müssen zurück ins Office. Nehmt dieses Thema doch proaktiv an. Fragt nach, was brauchen die Leute, was wünschen sich die Leute, was sind Benefits, die man vielleicht im Office haben kann. Und seid nicht das ausführende Organ, das einfach nur irgendwann rumschreibt, alle müssen wieder 4 Tage ins Office und es dann im schlimmsten Fall auch noch Remote Working Policy nennt.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali
und Annika.
Hallo und herzlich willkommen zu HR ungeschminkt, dem ehrlichen Personal-Podcast mit Anjali und Annika.
Heute in einer Sonderfolge und zwar mal was ganz anderes. Wir sitzen nicht jeweils in unseren eigenen Wohnzimmern bei der Aufnahme oder im Office. Wir sind heute live auf der Zukunft Personal Nord in Hamburg.
Und es ist so aufregend. Ist es für dich auch so aufregend?
Es geht so, weil hier gar nicht so viele Zuschauer drumherum sind. Das ist aber auf jeden Fall was anderes.
Ja. Und heute sprechen wir ausnahmsweise nicht über die Employee Journey Talent Acquisition, wie wir ja eigentlich Staffel 1 machen müssen, sondern wir haben eine Sonderfolge, weil wir hatten euch ja gefragt, worüber wir sprechen wollen. Und deswegen sprechen wir heute ganz allgemein darüber, wie HR an Sichtbarkeit gewinnen kann. Im Grunde ist es so, wir wissen ja, HR muss mit dem Business aligned sein.
Schnaps. Wir haben jetzt hier nur Wasser und Tee. Wir haben gar keinen Schnaps. Schwierig.
Schwierig. Das liegt an der Messe. Die haben uns keinen Schnaps hingestellt.
Wir machen jetzt Folgendes. Wir machen eine Strichliste. Und für jedes Mal, HR muss mit dem Business aligned sein, müssen wir jetzt gleich im Nachgang, wenn wir hier durch sind, vom Messegelände runter auf die Schanze. Und dann gibt's für jedes Mal einen Schnaps für alle.
Auf der Reeperbahn?
Nee, auf der Schanze besser. Ein Schnaps.
Na gut. So, also HR muss hier mit dem Business Alliance sein.
Nummer 2.
Und klassischerweise sprechen wir da ganz viel immer darüber, wie die HR-Strategie mit dem Business Alliance sein muss. Im Grunde nach oben. Was aber ganz oft vergessen wird, finde ich, ist das People Alignment. Also dass HR mit dem Team Alliance sein muss. Und das ist in meiner Erfahrung auch der Bereich, wo HR Sichtbarkeit erlangt, vom Team und als wertschöpfende Abteilung wahrgenommen wird. Und darüber würde ich heute ganz gerne sprechen, wie man im Grunde diesen zweiten Teil machen kann.
Ja, das finde ich eine sehr gute Idee und vielleicht noch einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit dem Team. Wir meinen natürlich, es muss auch ein Alignment mit dem eigenen HR-Team geben, aber mit dem Team meinen wir wirklich mit den Bereichen drunter unter der Geschäftsführung. Also wie könnt ihr mit eurem Team dort an den Alignment gewinnen, richtig?
Naja, mit den Mitarbeitenden.
Genau.
Ja. Meine Erfahrung ist, dass wir ganz oft im HR Leute haben, die People mitdenken wollen und die auch sehr People-fokussiert sind. Aber mein Gefühl ist, dass es ganz oft eben nicht proaktiv ist, sondern viele Sachen reaktiv gemacht werden. Also sprich, der erste Mensch wird gekündigt und dann überlegen wir, wie wird er denn gekündigt? Und dann ist es für mich super oft nicht aligned.
Total. Also ich glaube, gerade was so das Thema reaktive HR angeht, vieles ist dann auch, ich sag mal, aus der Not heraus, nehmen wir jetzt mal so wahnsinnig schnell wachsende, skalierende Unternehmen, wo man sagt, eigentlich müsste ich mir Essen und Schlafen abgewöhnen, um alle meine To-Dos, obwohl wahrscheinlich könnte man noch nicht mal dann alle To-Dos vollständig erledigen. Das heißt, es gibt dann häufig die Tendenz, dass man sagt, ich nenne es immer Worry in Sequence, dass Themen dann aufkommen oder dass man dann anfängt, sich drum Gedanken zu machen, wenn sie denn aktuell werden. Es wird auch immer Themen geben, auf denen man so vorgehen muss, weil man sie einfach nicht vorhersehen kann. Nichtsdestotrotz finde ich, es gibt so ein paar strategische Themen, die sollten eigentlich immer sitzen und die sollten immer proaktiv mitgedacht werden, auch wenn man viel auf dem Tisch hat, weil das die Sichtbarkeitsthemen sind.
Naja, beziehungsweise du könntest ja sogar sagen, natürlich macht es vielleicht keinen Sinn, ein super kompliziertes Hiring-Programm sich zu überlegen, wenn gerade einfach nicht geheiert wird, klar. Aber zumindest sagen, bevor ich die erste Person hire, nehme ich mir vielleicht einen halben Tag oder einen Tag und mache mir Gedanken darum. Weil ich habe immer dieses Gefühl, dieses panische, schnellschussige sorgt am Ende des Tages dafür, dass es viel mehr Aufräumarbeit gibt. So, und meine Idee war jetzt, weil wir ja HR ungeschminkt Sonderfolge machen, dass wir trotzdem an der Employee Journey angehen.
Ja, sehr gerne.
Wo fängt denn die Employee Journey an?
Oh mein Gott, wo fängt die Employee Journey an? Bei Attract.
Klassischerweise, was hier passiert, man ist Personalperson im Unternehmen und die erste Stelle wird ausgeschrieben und dann heiert man einfach die Person nach den Anforderungen, die der Fachbereich haben will und macht ein punktuelles Hiring und wundert sich dann, dass es irgendwie gar nicht ins Unternehmen passt, dass vielleicht das Gehaltsband überhaupt nicht passt, dass der Titel nicht passt und hat am Ende, wie eben schon gesagt, diese Aufräumarbeit. Deswegen wäre mein erster Tipp für die Sichtbarkeit HR, bevor ihr die erste Person einstellt, setzt euch einmal hin und überlegt euch, wie will ich hiren, wen will ich hiren und was für eine Persona brauche ich, die glücklich in unserem Unternehmen wird.
Total. Ich finde das ein sehr gutes Beispiel. Man sagt, was ist der Moment, wo HR Sichtbarkeit erlangen kann, eigentlich im ersten Schritt, dass wir jemanden einstellen. Mir fällt gerade tatsächlich daran anknüpfend noch ein weiteres Beispiel ein. Ich habe jetzt die Annahme, dass man, egal in welchem Unternehmen man arbeitet, man nicht unendlich Budget zur Verfügung hat, um Personen einzustellen und zu bezahlen. Man möchte auch eine gewisse Fairness herstellen. Das heißt, überlegt euch mal, wie wird die Person eingeordnet, wie wird die Person bezahlt und denkt vielleicht, je nachdem, ob es bei euch liegt, in die Personalkostenplanung oder ob es in Finance liegt, auch den Schritt weiter und sagt, ist das denn eigentlich richtig in unserer Personalplanung reflektiert? Also A, haben wir eine solche Personalbudgetplanung überhaupt? Wo ist das reflektiert? Ich nehme jetzt zum Beispiel, wenn die Personalplanung sagt, wir brauchen jemanden, der das macht und jetzt mit einem Juniorgehalt, nehmen wir mal beispielsweise 45.000 Euro im Jahr rechnet und ihr in der HR aber sagt, Moment, das braucht eine sehr erfahrene Führungskraft, wir müssen damit 80.000 Euro Jahresgehalt rein. Sowas kann bei, ich sag mal, mehreren Einstellungen schon einen wahnsinnigen Unterschied hinterher machen, darum, wie ihr euer Budget trefft oder nicht. Und das wäre so ein nächstes Thema, wo ich sage, bevor ihr anfangt einzustellen, seid proaktiv, macht euch Gedanken, macht diesen Schulterblick auch in andere Departments. Und auch das ist wieder eine Möglichkeit, wo ich sage, wo HR die Sichtbarkeit erlangen kann.
In meiner Erfahrung ist dieses Thema Gehalt, und ich nenne es auch mal Titel, ist immer das Thema, wo HR gar nicht die Sichtbarkeit kriegt. Aber wenn das schief läuft, kriegt HR den Blame. Also ich habe es ganz, ganz oft erlebt, dass wir Gehaltsbänder hatten und dann sagt aber der Fachbereich, meist mit der Unterstützung der Geschäftsführung, ja, aber diese Person muss mehr verdienen oder diese Person kriegt eine Sonderlocke. HR kommt dagegen nicht an, weil kein Platz am großen Entscheidungstisch, muss aber am Ende den Heat dafür abkriegen, weil es ist ja so unfair. Und das ist für mich immer einer der Punkte, wo ich auch das Gefühl habe, viele HRlerinnen haben ein bisschen Angst davor, weil diese Werte und Soft Skills und wie passen wir rein, das sehe ich schon in vielen Unternehmen sehr früh und dass da auch HR die Führung übernimmt. Aber gerade Budget, Hiring, Timeline, Titel, habe ich das Gefühl, wird oft so ein bisschen auf die Fachbereiche abgeschoben mit, ja, die wissen das, aber das sind wirklich Sachen, wo am Ende die Frustration bei euch landet. Ja.
Ich habe mich vor einiger Zeit mit einer Organisation ausgetauscht, einen Scale-Up auch, und dort mit einer Person aus der Geschäftsführung gesprochen. Und da ging es auch um ein Thema, was die meinten, so Mensch, was uns gerade total auf die Füße fällt, sind unsere Org-Level. Ich meine so, okay, warum? Ihr seid doch eigentlich noch gar nicht so groß. Pi mal Daumen, 1.000 Mitarbeitende.
Ihr seid doch noch gar nicht so groß. 1.000 Mitarbeitende.
Jetzt überleg mal oder schätze mal bitte, Anthony, wie viele Org-Level diese Organisation hatte.
Org-Level heißt Manager, Junior Manager,
genau,
Senior Manager.
Genau, und jetzt klammern wir mal Praktikanten, Werkis, Azubis aus, sondern ab Graduate, also wirklich ab Uni-Absolventen, Junior-Titel bis hin zur Geschäftsführung.
Also wir haben dreimal Manager,
ja.
Juniors, Mid und ja. Senior. Dann haben wir sicherlich ein Teamlead, ein Head-Off, ein Director und vielleicht ein VP.
Mhm.
Also, und weil du so fragst, wie du fragst, möchte ich sagen, ich gebe noch ein SVP und ein EVP drauf. 9 Stück.
16. What?
Oh, wie?
an ganz vielen Stellen. Es gab noch dann Junior Directors, Senior Directors, Junior Teamlead, Senior Teamlead,
Junior Associate.
Ich hätte also wirklich recht verbaut und meinte so, hey, was war der Grund? Und das war letztlich der Grund, ganz lange keine HR-Abteilung gehabt und ganz lange das nicht so auf dem Schirm gehabt und dann viele Leute auch mit Berufserfahrung reingeheiert aus anderen Firmen. Und dann ist das ganze Thema explodiert, dass jemand sagt, ich möchte aber jetzt Director sein, sonst fühlt sich das für mich wie ein Downgrade an. Ja, okay, dann wirst du jetzt Junior Director, weil man kann die anderen ja nicht irgendwie downgraden. Und wie viel Aufräumarbeit dann im Nachgang dahinter steckt, das leuchtet uns wahrscheinlich allen ein. Aber ich fand, das war mal wieder ein Beispiel, wo ich sage, bitte nehmt das ernst, weil es gibt auch ein sehr, sehr komisches Bild nach außen ab, nach innen ab, wenn man sagt, wir haben auf unsere kleine Größe von 1000 Mitarbeitenden irgendwie 16 Org-Levels draufgepackt und dann sagen aber eine total unhierarchische Organisation mit ganz schnellen Entscheidungswegen. Das kann ja immer noch sein. Nichtsdestotrotz, mit ein bisschen Recherche an der Stelle hat man ja schon, sieht man ja, dass da ein bisschen zu viel Hierarchie in der Organisation ist.
Wobei, ja, also 100%. Wobei, es gibt schon den Case, wenn du Außenauftritte hast. Also ich hatte schon, das war der eine Fall, wo ich es verstanden habe, wo man sagt, hey, wenn du bei uns Junior Manager bist, aber nach draußen dich repräsentierst, wir wollen nicht dem Kunden einen Junior Manager verkaufen. Aber ich glaube schon, das kannst du ja dann leveln. Also du kannst deine internen Level haben und vielleicht 1-2 Ausnahmen. Aber ja, 100% agree, dieses ganze Thema Titel, nehmt euch dem an. Und ich hatte schon mit meinen Teams diese Diskussion, wenn da auf einmal ein neues Job-Level in einem Vertrag stand. Und ich gesagt habe, Entschuldigung, wie wollen wir das denn abbilden? Wo ist das denn? Ja, aber die haben gesagt, der heißt so. Und ich weiß, wir mögen alle keinen Konflikt und man möchte dem Fachbereich ja auch seine Kompetenz nicht absprechen. Aber merkt euch, ihr seid diejenigen, die das auf dem Schirm haben. Der Fachbereich macht es in meiner Erfahrung gar nicht, weil er denkt,
ganz richtig,
er will euch overrulen und er weiß es besser, sondern einfach, weil sie sagen, ja, ist mir doch egal, wie ihr den jetzt intern.
Und auch da genau das, was du sagst, es ist meistens keine böse Absicht, sondern seid euch immer wieder bewusst, es geht nicht darum, Themen, die der Fachbereich nicht möchte, reinzudiskutieren oder sich irgendwie bei allem einzumischen. Es geht darum, sich immer wieder die Frage zu stellen, ist das etwas, worüber ein Fachbereich sowieso den ganzen Tag nachdenkt? Titel und Leveling ist es in der Regel tatsächlich nicht so. Oder
weil die denkt ja über ihren Fachbereich nach.
Das ist dann die Stelle, wirklich zu sagen, Ownership liegt im HR und man sagt, wir haben dieses Level nicht. Lass uns doch mal bitte schauen, wie wir damit weiter umgehen.
Und ihr macht es nicht nur den anderen leichter, ihr macht es für euch auch leichter. Weil am Ende des Tages, wer muss denn in dem Personalsystem dann irgendwelche Reports ziehen? Und wer muss denn gucken, wie viele Manager haben wir und wie machen wir das Gehaltsamt? Deswegen Win-Win. Die anderen zwei Möglichkeiten, wie ihr unheimlich viel Sichtbarkeit erhaltet in der Talent Acquisition, sind natürlich das ganze Thema Stellenbeschreibung und Bias und Interview Training. Ich würde da jetzt nicht drauf eingehen, weil wir haben da ja super lange mit der Desi drüber geredet.
Also an alle, die vielleicht noch nicht unseren Podcast in- und auswendig kennen. Es gibt in der ersten Staffel diverse Folgen, wo wir uns wirklich Bias-Themen, strukturellen Missständen im Recruiting gewidmet haben und aber auch Themen wie Interviewer-Training mit Desiree Wagner als Gästin besprochen haben. Schaltet rein, wenn es euch interessiert. Es ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem der HR-Bereich sinnvoll Sichtbarkeit erlangt.
Genau. Und als letzter Punkt, um da einmal die Klammer zu schließen, hatten wir auch darüber geredet, wo du sehr viel Sichtbarkeit kriegen kannst im Recruiting, ist über Feedback und Empfehlungen für die Hiring-Entscheidung. Desi, du und ich hatten ja alle darüber geredet, dass es so wichtig ist, dass es eine gemeinsame Entscheidung ist und alles. Wir hatten danach eine Umfrage gemacht unter unseren FollowerInnen, wer am Ende des Tages die größte Entscheidung hat, wenn Uneinigkeit herrscht. Und wir hatten Hiring-Manager, das Team, HR oder Geschäftsführung. Was denkst du, was da rausgekommen ist bei der Umfrage mit überwältigender Mehrheit?
Ich würde sagen, es ist eine gemeinsame Entscheidung. Also ich kenne es zumindest nicht sicher was.
Ja, nein. Ich hätte es auch gehofft.
Also meistens, beziehungsweise andersrum, ich finde es immer noch am wichtigsten, dass der Fachbereich sagt, das ist die Person, die ich gerne in meinem Team haben möchte, aber HR im Zweifel eine Veto-Rolle hat, wenn man sagt, es geht irgendwo gar nicht. Deswegen sage ich, es ist eine gemeinsame Entscheidung.
Ja, bei uns kam bei der Umfrage, haben irgendwie 75% der Leute gesagt, der Hiring Manager, was ich an sich okay finde fürs letzte Wort, aber ich finde auch, wenn es Red Flags von HR gibt, müsste es ein No-Go sein und auch vom Team. Also das hat mir eigentlich gefehlt, weil wenn du mal ganz ehrlich bist, mit wem arbeitest du denn am allermeisten? Mit deinem Chef oder deiner Chefin oder mit den Leuten im Team? Wie mein alter Chef immer liebevoll sagte, fragst du die Frösche, wenn du den Teich trocken legst, aber da sind wir ja jetzt drüber hinweg.
Auch da bei allen Themen, was ich nochmal echt unterstreichen möchte, was meinen Anjuli und ich eigentlich mit dem Thema Sichtbarkeit. Wir meinen damit nicht, dass HR sich an jeglicher Stelle mit Anlauf immer zwingend in die erste Reihe stellen sollte. Auch bei Themen, wo man sagt, davon haben wir überhaupt keine Ahnung, da sprechen wir nicht mit. Das meinen wir natürlich nicht, sondern einfach zu sagen, was sind Punkte, die im täglichen Doing einfach so ein geteiltes Ownership haben zwischen dem Business, zwischen HR, wo an vielen verschiedenen Themen rumdiskutiert wird, wo man aber sagt, HR ist die Funktion, die final für diesen Schritt verantwortlich ist. Und das meinen wir mit Sichtbarkeit. Und das meinen wir damit, wenn wir euch sagen, werdet sichtbar. Sag mal, wollen wir einmal zusammenfassen, was wir in Attract alles haben oder fällt dir gerade noch was ein?
Wir fallen bestimmt noch mehr Sachen ein, aber die Messe hat uns nur 45 Minuten gegeben.
Wir könnten ja sonst natürlich wieder 3 Stunden darüber reden. Aber dann fasse ich einmal zusammen, was ich jetzt verstanden habe. Also im Prozessschritt Nummer 1, Sichtbarkeit für HR im Bereich Talent Attraction. Das ganze Thema Personal- und Hiring-Strategie, also wen möchte ich eigentlich einstellen. Dann Anforderungsprofile, Stellenbeschreibung. Dann das ganze Thema Bias, Interviewer-Training, strukturelle Missstände, Jahrzehnte. Und last but not least das Thema Feedback bei Hiring-Entscheidungen und diesen Prozess auch aktiv mitgestalten und sich da nicht rausziehen und sagen, ich muss ja nicht mit der Person arbeiten, sondern ihr seid verantwortlich für die Kultur des Unternehmens. Und das bedeutet,
mitverantwortlich.
Und das bedeutet, dass jede Person, die ihr mit einstellt im Unternehmen, wird diese Kultur in eine positive oder negative Richtung weiterentwickeln. Und deswegen ist das ein Prozess, wo ihr mit am Tisch sitzen solltet.
Und ich fand total schön, was du gerade mit der Sichtbarkeit gesagt hast. Und ich habe ein Beispiel, bei dem ich finde, es wird so super deutlich. Und zwar, wir gehen jetzt schon rüber zur Mitarbeiterbindung, Betreuung. Achtung, zum Thema Kündigung. Weil was ich immer meine, wenn ich über Sichtbarkeit des Personals rede, es geht nicht darum, dass HR entscheidet, die Person wird nicht gekündigt oder dem Fachbereich die Entscheidung wegnimmt, wer gekündigt wird, sondern dass HR den Prozess managt und zwar den Prozess aktiv managt. Und das ist für mich immer dieses Thema und das sieht man ja auch bei Recruiting. Es geht nicht darum, dass HR über alle Köpfe hinweg entscheidet, wer geheiert wird, weil ich den mag, sondern dass HR sagt, das sind die Kriterien, auf die wir uns festgelegt haben. Das sind die Red Flags, die wir haben. Und dann people-centric durch diesen Prozess navigiert. Ich muss es nochmal sagen, weil das ist so wichtig. Es geht wirklich nicht darum, dass die HR alles entscheidet. Wir entscheiden nicht, wer gekündigt wird. Es sei denn, ist die Person in unserem Team.
Du hast ja das schöne Beispiel, wenn man aus dem Hotel auscheckt und man dann zum Beispiel nicht mehr den Koffer zum Auto gebracht kriegt, weil man dann ja weg ist.
Hast du mal gedacht, dass wir jemanden inspiriert haben? Der Andreas hat unsere Metapher aus dem Auschecken genommen und gesamtheitlich auf das Hotel als Employee-Journey gemacht. Ich habe mich total gefreut. Grüße gehen raus.
Ich liebe es. Das habe ich nicht mitbekommen. Das freut mich allerdings sehr. Ich finde es gerade ganz lustig, dass wir zum Thema Mitarbeiterbindung mit dem Thema Kündigung starten. Aber warum tun wir das? Weil das gehört A, zur HR-Arbeit dazu und B, haltet euch immer vor Augen. Es wird keine Person in beide Hände klatschen und sagen, das war der schönste Tag meines Lebens, danke, dass du mich gekündigt hast. Aber euer Ziel sollte sein, dass diese Kündigung auf Augenhöhe stattfindet, dass der Person kompetent Fragen beantwortet werden, dass nicht in einem solchen Termin im Aufhebungsvertrag noch Fehler mit unterlaufen. Diese ganzen Themen, mein Begriff muss das einfach sitzen, Punkt. Und da muss HR auch ansprechbar sein für Fragen und Fachbereiche führen solche Gespräche in der Regel deutlich seltener als HR. Das heißt, nein, ihr müsst nicht vom Fachbereich erwarten, dass der rauf und runter beten kann, wie sich die Abfindung zusammensetzt, wie hoch die ist und ob das mit dem Betriebsrat abgestimmt wurde. Das ist HR-Aufgabe, diesen Prozess zu managen.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, HR-Aufgabe ist auch, einen Prozess zu definieren, wie gehen wir mit Low-Performern um.
Ja.
Wie oft müssen Leute Feedback vorher kriegen? Meine Erfahrung ist, diese Kündigungsgespräche eskalieren, wenn das den Leuten aus dem Nichts passiert,
ja,
was ich 100% nachvollziehen kann. Wenn wir aber eine klare Low-Performance-Management-Journey,
ja,
haben und den Leuten zeigen, geholfen haben, wie sie lernen können oder es einfach
komplett
nicht
passt. Komplett, genau. Ich glaube, da kommen wir in unserer zweiten Staffel auch nochmal zu, weil Performance-Management auch da, ich höre häufig, ja, jetzt haben wir wieder den Performance-Management-Prozess aufgerollt. Performance-Management ist kein Subprozess von HR, der Admin kreiert, sondern Performance-Management ist eine maßgebliche Stellschraube für eure Organisation und hat 1:1 Auswirkungen auf die Kultur. Das heißt, es ist nicht nur ein Prozess. Und auch da, ihr tut niemandem einen Gefallen damit, diese Person anzuschweigen und euch auszuschweigen darüber, wenn ihr nicht mit der Performance happy seid. Es gibt dieses wundervolle Buch Radical Candor von der Kim Scott. Kauft es euch, lest es. Es ist meiner Meinung nach eine Bibel für Teamführung. Ihr tut keiner Person damit einen Gefallen, nie zu feedbacken, wenn es nicht gut läuft. Warum? Diese Person hat an der Stelle überhaupt niemals die Chance, sich zu verbessern. Und ihr wisst nicht, was möglich gewesen wäre, wenn.
Ja, und das ist ja auch super oft so. Und dann hören wir auf mit dem Kündigungsgespräch. Ich weiß doch gar nicht, was deine Erwartungen waren, wenn wir nicht darüber reden. Aber da nochmal, Leute, wirklich, wenn ihr den Kündigungsprozess managt, das Team wird es euch danken. Stichwort Survivor-Syndrom, völlig unterschätzt. Gute Themen, um im Retention Sichtbarkeit zu erlangen und, glaube ich, auch ein sehr aktuelles Thema, ist das ganze Thema Return to the Office Policy, Hybrid Working Place. Es gibt ja super oft diese Diskrepanz zwischen die Teams wollen eigentlich remote arbeiten, die Führungskräfte sagen, alle müssen zurück ins Office. Nehmt dieses Thema doch proaktiv an. Fragt nach, was brauchen die Leute, was wünschen sich die Leute, was sind Benefits, die man vielleicht im Office haben kann. Und seid nicht das ausführende Organ, das einfach nur irgendwann rumschreibt, alle müssen wieder 4 Tage ins Office und es dann im schlimmsten Fall auch noch Remote Working Policy nennt.
Es gibt kein richtig und kein falsch. Wir sagen nicht, es ist richtig, dass alle 5 Tage die Woche mit ins Office gehen und wir sagen auch nicht, es ist richtig, dass alle 5 Tage die Woche remote arbeiten können. Trotzdem solltet ihr dieses Thema proaktiv in der Hand halten und sagen, was genau ist das Richtige für das Unternehmen? Welche hybride Policy setzen wir auf und dann dafür sorgen, dass das auch allen klar ist. Und mit allen klar meine ich, dass das auch vor dem Start Mitarbeitender in euer Unternehmen klar kommuniziert wird, dass das am besten schon in der Stellenausschreibung steht. Wie handhabt ihr Remote Policies? So, es gibt ganz viele unterschiedliche individuelle Präferenzen, ob jemand lieber ins Office geht oder ob jemand lieber remote arbeitet. Und dafür gibt es auch ganz viele verschiedene Unternehmen und auf jeden Topf passt ein Deckel, wie meine Mama jetzt sagen würde. Ich finde, auch so ist das mit Unternehmen, mit Mitarbeitenden und mit einer Remote-Policy.
Ja, finde ich auch. Aber für mich ist das auch immer noch ein schönes Beispiel, um nochmal auf HR muss mit dem Business aligned sein zu kommen.
Schnaps Nummer 3.
Gott, das wird ein wilder Abend. Weil in der Sekunde, wo HR anfängt, Umfragen zu machen, wo HR mit Leuten spricht, mit den Mitarbeitenden, was wünscht ihr euch, was ist es, was ihr vermisst? Ihr werdet ja wahrgenommen als die Advocate vom Team. Und das ist diese Verbindung auch zum Team, dass ihr eben nicht, ich überspitze, blind ausführt, was von oben gesagt wird und es nicht hinterfragt, sondern geht doch ins Team und fragt. Meine Erfahrung war, am Anfang haben alle gesagt, es läuft super gut, rein remote. Und dann haben wir mal nachgefragt, wirklich, wie ist es denn mit dem Onboarding? Wie ist denn das? Und auf einmal haben ganz viele Leute von selber gesagt, ah ja, stimmt, also für Onboarding wäre schon gut, wenn alle im Office sind. Und ach ja, fürs Team-Event vorher ja auch. Und so kriegt ihr ja viel mehr Buy-in auch von den Teams, weil eben nicht von oben runter doktriniert wird.
Und auch da meinen wir nicht damit, dass ihr blind umsetzen sollt, weder was von oben kommt, noch was irgendwie aus den Teams kommt. Aber beispielsweise, wenn ihr eine Diskrepanz habt zwischen Meinung Geschäftsführung und denen der Teams, dann wisst ihr zumindest, was werden die Kritikpunkte sein und könnt auf dieses Thema Proaktivität wieder eingehen in der Erklärung, warum haben wir uns eigentlich für diese Guideline entschieden, welche Punkte sind uns richtig. Nein, wir haben das nicht vergessen, dass folgende Punkte aber für mehr Remote sprechen. Wir haben uns aber aktiv dagegen entschieden aus folgenden Gründen. Und das gibt eine ganz andere Kredibilität, als dann da zu sitzen und zu sagen, ja, stimmt, das spricht ja nicht so für unsere Policy. Das hatten wir jetzt vergessen.
Upsi. Ich habe noch zwei Themen, die ich finde, wo man es sehr schön sehen kann. Ich hatte jetzt mit einer meiner Kundinnen, hatte ich mein strategisches 101, mein HR-Showfix. Und dann sagt sie, ja, sie möchte gerne mehr mit dem Team reden. Und sie möchte kommunizieren. Und sie hat sich überlegt, sie würde jetzt einmal im Monat ein Newsletter schicken mit allen HR-Daten. Fand ich eine total schöne Idee, weil HR sichtbar. Hier aber haben wir dann besprochen, haben gesagt, mach doch vielleicht kein Newsletter, sondern mach noch einen Slack-Kanal oder mach einen Teams-Kanal oder was, damit du eben eine symmetrische, zweiseitige Kommunikation hast. Weil das, finde ich, ist auch ganz oft, HR sitzt in seinem stillen Kämmerlein, schickt da, ich übertreibe, so hätte das meine Kunden natürlich nie gemacht, schickt da einmal im Monat so rundvoll Messages ans Volk.
Ausgedruckte 10 DIN A4 Seiten, Schriftgröße 8.
Genau. Wenn man sich traut, darf man mal an die Tür klopfen. Aber in der...
Eventuell.
Ja, nur nicht in der Payroll. Alles schon erlebt. Nein, aber macht es doch wirklich so, dass ihr ansprechbare HR seid und eben auch mal Themen teilt, vielleicht mal Fragen stellt, offen auch seid für die Fragen von den Mitarbeitenden. Und auch hier wieder, es spart euch am Ende des Tages auch wieder selber Arbeit. Weil dann müsst ihr nicht 18 Mal erklären, wie die Regelung ist, sondern es steht alles in dem Kanal. Für mich ein Punkt, wo du einfach total nicht mehr die HR bist, sondern People and Culture.
Ein sehr gutes Beispiel. Und ich würde jetzt noch mit einem hin anschließen. People and Culture, was sind eigentlich unsere Werte? Was sind unsere Ways of Working? Also da einmal diese, ich sag mal, Grundlage mit aufzubauen und zu sagen, wir definieren das einmal, wir gehen das auch einmal methodisch sinnvoll an. Wie kommen wir eigentlich darauf? Man sitzt ja nicht da und würfelt einmal, welche Werte man als Unternehmen gerne haben möchte und wie man zusammenarbeiten möchte, sondern in der Regel sollte es ja die Realität auch widerspiegeln. Das heißt, nein, man macht es nicht im Elfenbeinturm, sondern man macht das im Austausch mit Teams, mit Führungskräften, mit der Geschäftsführung.
Ich liebe Values. Ich liebe alles daran. Ich liebe Value-Workshops. Ich liebe Values erarbeiten. Es macht so viel Spaß. Und es ist auch gut fürs Team.
Es gab einen kurzen Pitch von der Angelique, warum man das machen sollte. Du, ich würde sagen, aus meiner...
Ich habe noch eine.
Du hast noch eine.
Ich habe noch eine kleine Sache, weil die so viel Spaß macht und oft vergessen wird. Wertschätzung und Appreciation. Dieses ganze Thema... Wie erwarten wir, dass Geburtstage gehandelt wird, Babys, Jubiläen? Weil da ist meine Erfahrung, es gibt ganz viele Führungskräfte, die das naturally toll machen. Und man sollte denen das gar nicht wegnehmen. Also natürlich kann das jedes Team machen, wie sie wollen. Und wenn die Geburtstag essen gehen, all good. Aber dass man einmal als HR für alle Führungskräfte und alle Teams sagt, das ist das Minimum, was wir machen wollen. Wir wollen, dass jedes Mal, wenn jemand Geburtstag hat oder neu anfängt, der Tisch gedeckt ist.
Ja. Und stellen dafür beispielsweise auch ein Budget zur Verfügung oder haben an der Stelle im HR-Büro einen Schrank, wo man sich dann entsprechende Utensilien rausnehmen kann und erwarten an der Stelle nicht, dass eine Person, die gerade diesen Monat irgendwie 30 Newtoner im Team hat, für alle diese 30 Personen einen Großeinkauf macht. Macht es den Leuten einfach, denkt mit, macht Themen convenient, dass sie dann auch durchgeführt werden, weil auch da ist es häufig, kein böser Wille. Also ich kann nur sagen, obwohl ich ja HR leite, ich war immer total schlecht darin, an Geburtstage zu denken, Tische zu schmücken. Ich habe es meinen Leads immer offen kommuniziert und wir haben es immer hinbekommen, versucht dann an der Stelle mit anderen Themen aufzuwiegen, wie dass ich jeder Person ein persönliches kleines Weihnachtsgoodie zum Beispiel schenke mit einer handgeschriebenen Karte. So, wo ich sage, das ist ein Datum, wo ich dran denken muss. Aber auch da, ich denke den kompletten Tag über HR nach und darüber, wie man solche Themen angenehmer machen kann. Das tut nicht jeder. Das heißt, es ist keine böse Absicht, wenn Leute Jubis, Geburtstage, sonst was vergessen. Seid da halt HR ein bisschen hinterher.
Ja, meine Erfahrung ist, ich mache das sehr oft, dass wir so ein Führungskräfte-Onboarding Tab. Das ist super. So ein Booklet machen. Und da ist immer ein Bereich dieses, wie gehen wir mit Wertschätzung um? Es gibt natürlich Leute, denen ist das egal. Also gar nicht, weil die Leute nicht mögen, sondern die denken einfach nicht über Geburtstage nach.
Hälfte. Weil ihnen selber das auch häufig nicht wichtig dann ist. Also ich kenne wenig Leute, die sagen, ich selber finde es total wichtig, dass mein Tisch geschmückt ist und es dann bei allen anderen vergessen.
Das wäre einfach nur doof. Also ich fasse nochmal zusammen. Bei dem Thema Mitarbeiterbetreuung und Bindung gibt es folgende Easy Wins, um gesehen zu werden und mit dem Team aligned zu sein. Halber Schnaps.
3,5 Schnaps.
Fördert einen Kommunikationskanal, der symmetrisch funktioniert, wo auch das Team reagieren kann und nicht ihr einfach Informationen teilt. Guckt euch an, wie gehe ich mit Low-Performern um? Was gibt es für einen Kündigungsprozess, der klar und transparent ist? Again, natürlich, wir reden in dem Fall nicht über Leute, die irgendwie den goldenen Löffel klauen. Also auch nochmal ganz wichtig, auch da braucht man einen Prozess, sondern es geht darum, wenn Leute nicht zu Unternehmen passen und man sich trennen muss. Das ganze Thema Hybrid Working Place fragt nach der Meinung vom Team und, wie Annika gesagt hat, super wichtig, kommuniziert bitte, wenn es eine Entscheidung gibt, das in der Stellenausschreibung, weil es bringt gar nichts, wenn ihr sagt, unsere Remote Working Policy ist, wie ihr möchtet und dann jemand viermal die Woche ins Office muss. Gehaltsbänder und Titel hatten wir eben schon, ist aber natürlich auch ein Retention-Thema. Values und Ways of Working und Wertschätzung. Easy. Könnt ihr doch mal easy machen. Okay, ist doch ein bisschen mehr.
Jetzt hatten wir von unseren drei Blöcken die ersten zwei durch. Einmal Attract, einmal Retain, bleibt noch Develop als Punkt Nummer 3. Wie kann HR denn im Bereich Develop Sichtbarkeit erlangen? Liebe Anjuli, fällt dir da zufällig ein Beispiel ein?
Ja, ich fange mal mit dem Anti-Beispiel an. Keine Sichtbarkeit erlangt man, wenn die L&D-Strategie ist, jeder, der lange genug schreit, kriegt ein Training. Und zwar wird das Training ausgesucht von dem Mitarbeitenden. Die Führungskraft gibt es frei und HR macht genau nichts mit diesem Thema, außer vielleicht die Rechnung freigeben. Wenn ich in solche Unternehmen reingucke und dann HR sagt, ja, wir werden überhaupt nicht wahrgenommen, ich mir denke, ja, ihr macht ja auch das Minimal eurer Aufgabe. Also ihr macht eine administrative Verwaltung, sondern für mich, L&D, ein wunderschönes Beispiel. Guckt doch, was sind die Performance-Treiber in unserem Unternehmen? Was sind die Skills, die wir immer brauchen? Redet gleich auch mal mit Recruiting. Welche Skills heiern wir denn die ganze Zeit? Wo scheitert es denn? Warum werden Leute nicht intern befördert? Und schaut mal, gibt es dort Sachen, die vielleicht für alle relevant sind? Und das Größere ist eigentlich Führungskräftetraining.
Ja. Wie trainiert man Mitarbeitende richtig? Staffel 3. Wir sind noch in Staffel 1, aber planen schon in die Ewigkeit. Aber wir meinen damit nicht, dass der Anspruch ist, dass ihr selber die größte Inhouse-Academy aufgebaut haben müsst und alle Trainings intern gegeben werden müssen. Das ist auch nicht immer sinnvoll. Aber das wirklich einmal strukturell aufzubauen, zu sagen, was sind Themen, die wir beispielsweise in Online-Learning-Formaten abwickeln können? Was sind Themen, die geben wir intern? Was sind Themen, die geben wir extern mit einem Trainingspartner? Beispielsweise, es gibt Trainings im Bereich Konfliktlösung, wo ich auch sagen würde, es ist vielleicht ganz gut, dass da das nicht von HR gemacht wird. Warum? Wenn man da einen guten externen Trainer hat, der die Unternehmenskultur, die Werte, die Ways of Working kennt und ordentlich gebrieft ist, dann ist das viel angenehmer auch für Mitarbeitende, als dass sie sich halt vor der HR entblößen und dann einen Konflikt lösen müssen und ihnen das vielleicht total peinlich ist, wenn sie das nicht so gut können. Also von da das Thema einmal ordentlich aufsetzen und einfach mitdenken.
Ja, und es geht auch da wieder nicht darum, dass ich als HR entscheide, ob der Salesmensch ein Sales-Training kriegt und dass ich das dann nicht freigebe. Also auf gar keinen Fall. Sondern es geht darum, dass man zum Beispiel sagt, hey, wir haben 4 Leute jedes Jahr, die jedes Mal Konflikttraining brauchen. Und das bieten wir vielleicht unternehmensweit an. Oder dass wir sagen, Feedback-Training ist einfach was, was wir immer für alle anbieten. Und wie gesagt, für mich, Führungskräftetraining ist auf jeden Fall ein No-Brainer. Ich spoilere in die dritte Staffel. Ich finde, niemand sollte Leute führen, ohne ein Führungskräftetraining gehabt zu haben. Und ich habe zu oft erlebt, dass gerade wenn Leute Jobs wechseln und einen als Senior Manager irgendwo aufgehört haben und dann als erste Führungskraft reinkommen und dann hochbefördert werden, dass die einfach noch nie ein Führungskräftetraining gemacht haben. Annika nickt traurig. Weil wer badet das wieder aus? Ratet.
Die Anjali.
Egal wo.
Ich habe noch ein weiteres Thema, L&D, um da wieder auch auf nochmal die ersten beiden Themen mit auf den Kündigungsprozess, Low-Performance-Prozess eingehen und auf Wertschätzung, Performance. Ein Thema, was da auch drunter fällt, ist für mich klassisch Probezeitprozess. Wie entwickle ich Mitarbeitende im Zuge der Probezeit? Wie stelle ich sicher, dass Feedbacks gegeben werden, dass die Person zum Start alles hat, was sie braucht, also gutes Onboarding sowohl unternehmensseitig als auch fachlich erhalten hat? Und wie sorge ich dafür, dass Entscheidungen entsprechend rechtzeitig getroffen werden oder die Person früh genug weiß, wenn die Performance irgendwo nicht in die richtige Richtung geht?
100% agree plus. Die Führungskraft muss bitte ihre Erwartung kommunizieren. Was erwarte ich von dieser Person, damit sie die Probezeit besteht? Ich habe es schon manchmal erlebt, dass Leute einfach gesagt haben, ja, der delivert nicht.
Wonach denn? Weiß die Person überhaupt, was er oder sie delivern soll?
Genau, für mich Probezeitprozess Riesenthema, aufbauen darauf auf Erwartung, transparente Beförderungsprozesse. Neben dem moralisch-ethischen Aspekt. Das ist ein Thema, das macht so viel Unruhe im Unternehmen, was so hart am Ende mit HR diskutiert wird. When you promote the wrong people, die Führungskräfte machen das nicht aus Bösartigkeit, sondern sie wissen es nicht. Und deswegen, ihr müsst einen Performance-Management-Prozess haben, in dem klar gesagt wird, was ist erwartet, auf welchem Level, wann wird befördert.
Ihr entscheidet nicht, welche Personen aus dem Bereich befördert wird und welche nicht. Aber wenn ihr die falschen Menschen im Unternehmen befördert, das hat eine riesengroße Strahlkraft in alle möglichen Richtungen. Und das führt nicht nur dazu, dass ihr dann im Zweifel die falschen Personen in Führungspositionen habt. Es führt auch dazu, dass die richtig guten Personen im Zweifel gehen, weil sie sagen, okay, wenn so eine Person befördert wird, dann ist das kein richtiger Ort mehr für mich, an dem ich gerne sein möchte. Alleine das sollte einem zu denken geben. Also sowas löst im Zweifel eine riesengroße Spirale der Demotivation, der Fluktuation aus und kann echt schädlich sein für Unternehmens- und Performance-Kultur. Und deswegen für mich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, diesen Prozess ordentlich aufzusetzen.
Ich habe da vielleicht zum Abschluss einmal das für mich größte Kompliment gekriegt, als mal eine andere Führungskraft zu mir gesagt hat, Anjali, man merkt, seitdem du da bist, ist es fairer geworden. Und das fand ich so, so toll, weil natürlich entscheide nicht ich, wer da von der Finance Senior Manager wird oder nicht. Aber diese Tatsache, dass es nicht nach dem Gusto der Führungskräfte passiert, die ja, again, vielleicht gar nicht wissen, worauf sie achten müssen. Also vielleicht, die denken ja, der beste Sachbearbeiter oder die beste Sachbearbeiterin muss befördert werden und braucht kein Training. Und damit on time.
Schon quasi am Ende. Lasst uns nochmal zusammenfassen, was wir jetzt bei Punkt 3, Develop, an Punkten sehen, in denen HR Sichtbarkeit erlangen sollte. Wir haben gesagt, einmal Learning- und Development-Strategie. End-to-End, Aufbau und Rollout und Tracking hinten drauf. Also wirklich alles.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht das noch. Und nicht nur die Leute lernen lassen, die danach rufen, sondern schauen, alle müssen lernen. Immer.
Dann das zweite Thema, Probezeitprozess, haben wir nochmal mit rausgenommen. Finden wir auch ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und letzter Punkt, Beförderungsprozesse, Entwicklungsprozesse, transparent, strukturiert aufbauen. Es gibt nicht den einen goldenen Weg, wie der Prozess auszusehen hat, wie oft, nach wie vielen Kriterien. Aber findet raus, was ist der Richtige für eure Organisation? Findet das nicht im Elfenbeinturm raus, sondern in Kollaboration mit den Teams. Und dann ist eure Aufgabe dazu zu sorgen, dass auch jeder Person in der Organisation klar ist, wie dieser Prozess aussieht, wie dieser Prozess abläuft und was erwartet wird, wenn man gerne befördert werden möchte, wenn man den nächsten Schritt mit dem Unternehmen gehen möchte.
Genau. Wir werden da sehr, sehr viel in der dritten Staffel drüber reden. Kann ich Stunden drüber reden, leistungs- und werteorientierte Systeme. Zusammenfassend, HR hat das Potenzial, sichtbar zu sein. HR kann einen Impact machen. Es ist aber kein Selbstläufer. Ihr müsst manchmal auch gegen Widerstand das
managen. Hast du schon mal Widerstände auf so Themen?
Noch nie. Aber das ist manchmal schmerzhaft und natürlich möchte der Fachbereich diese Person zu diesem Gehalt einstellen mit diesem Titel. Bitte denkt dran, ihr seid nicht nur dem Business nach oben verpflichtet, sondern ihr müsst auch mit dem Team aligned sein.
Das ist richtig.
Damit ihr wirklich wertgeschätzt werdet. Weil wenn nicht, führt er das einfach aus, aber dann nennt euch halt auch nicht People and Culture.
Ja, da haben wir Team aligned, das heißt, wir sind jetzt bei 4 Schnaps.
Wir sind bei 4 Schnaps, wir verabschieden uns.
Wir verabschieden uns heute von der Zukunft Personal Nord.
Ja,
vielen Dank für die Einladung, dass wir heute hier aufgenommen haben. Und wir hoffen, euch gefällt diese Live-Folge. Ungeschnitten.
Mal gucken.
Mit allen unseren Verhasplern drin. Wir hoffen, es hat euch nicht gestört und euch gefällt diese Folge. Und wir freuen uns, euch ganz bald wieder in unseren, wie nenne ich sie jetzt, normalen Folgen.
Gewohnten Rhythmus.
Unserem gewohnten Rhythmus entlang der Ordnung von dem Employee Lifecycle unseres Podcasts in unseren eigenen 4 Wänden treffen zu wollen.
Genau. Folgt uns über LinkedIn auf HR Ungeschminkt, der Podcast. Schreibt uns Mails über ich weiß nicht mehr, wie unsere E-Mail-Adresse ist.
info@hr-ungeschminkt.de. Okay.
Seht ihr doch die Schnapsvorfreude. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn wir wieder über Talent Acquisition reden.
Tschüss auch.
Bis dann.